Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen zu Smürek trifft. Es ist wieder soweit, der letzte Sonntag im Monat ist ran und ich habe wieder die Gelegenheit, einen Menschen zu treffen, der eine Geschichte hat, die es zu erzählen gilt. Diesmal bin ich 19,4 Kilometer aus Potsdam rausgefahren und fast immer, wenn man 19,4 Kilometer aus der Stadt rausfährt, ist es wirklich schön. Und auch hier, in dem kleinen Örtchen, wo ich heute bin, ist es schön. Ich bin in Bliesendorf, einem Stadtteil von Werder. Hier ist es friedlich, eine Reihe von Einfamilienhäusern mit gepflegten Vorgärten, Bäume, viel Grün. Also ein schöner Ort zum Wohnen. Dass auch hier sehr erfolgreich produziert wird, kann man auf den ersten Blick nicht erkennen. Auch auf den zweiten Blick nicht, aber auf den dritten. Und zwar, wenn man mit den Menschen hier ins Gespräch geht. Und mit einem rede ich heute. Er heißt Frank Kleber und produziert etwas, was seinen Namen trägt. Und es ist seine Leidenschaft. Und die heißt Kleberuhren. Und diese Leidenschaft wollen wir kennenlernen. Wie man so eine Uhrenfabrik in einem Einfamilienhaus unterkriegt, wie man ganz alleine Uhren im Einzelwert von bis zu 30.000 Euro herstellen kann, wie sowas geht, das will ich heute wissen. Dazu begrüße ich in meiner Sendung Frank Kleber. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Zunächst mal zu Ihrem Namen. Kann ich davon ausgehen, dass es kein Künstlername ist, also Kleber von Kleben, also dass das nicht bedeutet, dass Sie die Uhren zusammenkleben?
Nee, das ist auf keinen Fall. Also Kleber ist halt grundsätzlich mein Geburtsname. Mein Vater hat so geheißen, deren Vater und. Ich glaube, das geht bis ins vielleicht sogar 16. Jahrhundert zurück. Haben sie alle Kleber geheißen.
Eine alte Kleberfamilie.
Ja.
Ja, wer weiß, was man im 16. Jahrhundert schon geklebt hat. Sie sind geboren in Potsdam. Sind aber dann mal eine Zeit lang ins Rheinland gegangen und dann aber wieder nach Werder zurückgekommen. Was hat Sie zurück nach Werder gebracht?
Ich war ja damals sehr jung gewesen, als ich ins Rheinland gegangen bin. Da war ich ja 19 und habe dann da 10 Jahre gewohnt. Und mich hat es eigentlich wieder zurückgezogen, weil ich sage einfach mal so, die sozialen Kontakte, die Freunde einfach, die damals in der Jugend so gewachsen waren, denn doch alle hier waren in Potsdam und na klar sind die auch hin und wieder mal zu Besuch gekommen und ich auch wieder hierher, aber grundsätzlich habe ich dann gesagt, damals, da war ich ja dann Anfang 30, ach geh einfach wieder zurück nach Potsdam, ist ja irgendwie auch schön. Ganz Potsdam ist ja nicht geworden, ist ja jetzt wie gesagt Bliesendorf. Aber trotzdem schön.
Gibt es irgendwas, was Ihnen fehlt, was Sie hier nicht haben, aber im Rheinland hatten? Karneval vielleicht?
Nee. Ach, na, so ein Jecke ist der Potsdamer, glaube ich,
großartig gewesen. Ne? Okay, und landschaftlich ist wahrscheinlich ja auch fast schöner, ne?
Richtig.
Okay. Sie sind gelernter Industriekaufmann und haben zunächst mit was gehandelt, was mit Uhren so viel zu tun hat wie, ja, sagen wir mal, ein Elefant mit dem Heiligen See in Potsdam. Was war denn das?
Ja, ist richtig. Also war ein bisschen größer gewesen, war aus Ton, nannte sich Dachziegel. Und die habe ich grundsätzlich viele Jahre vertrieben für einen bayerischen Ziegler hier im ganzen Land Brandenburg. Und das war eben halt mein Aufgabenfeld gewesen, Ziegel an die Dachdecker oder an die verarbeitenden Betriebe beziehungsweise halt auch Großhändler zu verkaufen.
Welcher Ziegel ging am besten?
Ach, ganz schwierig. Ja. Also der beste Ziegel war immer eine Flachdachpfanne.
Eine Flachdachpfanne, habe ich doch gewusst. Sie sind dann weg von dem alten Job oder, also ja, das ist die Frage, sind Sie weg von dem alten Job oder hin zu Ihrer neuen Profession? Wie war das?
Naja, diese ganze Uhrmacherei, die hat mich natürlich schon von frühester Jugend an interessiert und sie lief auch beim Ziegelvertrieb immer in der zweiten Schicht. Und schlussendlich kam damals dann auch die große Frage, weil es zeitmäßig dann nicht mehr unter einen Hut zu bringen war. Ey, was mache ich? Verkaufe ich die Dachziegel weiter oder höre ich damit auf und gucke, dass ich halt mit den Uhren eben halt in irgendeiner Form an den Start gehe? Ja, und dann habe ich mich dafür entschieden und habe gesagt, okay, wenn man es nicht ausprobiert, weiß man nicht, ob man erfolgreich gewesen wäre und habe es dann einfach gemacht.
Das ist ein gutes Motto. Wie sind Sie denn grundsätzlich, also Sie sagen, das lief dann irgendwie parallel, aber wie sind Sie überhaupt so zur Uhr gekommen? War das Interesse an der Zeit oder am Zeitanzeigeinstrument, also an der Uhr selber?
Naja, die Uhr an sich, die hat mich natürlich schon von frühester Kindheit so ein klein wenig aninteressiert und ja, es ist eben halt immer interessanter geworden. Ich sag mal, die Uhr ist ja, wenn man so sieht, eine Maschine mit einem kontrollierten Ablauf und ja, umso älter man wird, umso reifer wird man auch und man kniet sich dann irgendwie so wissensmäßig so ein klein wenig da rein, dass mich das dann irgendwann angefangen hat, so zu faszinieren, so diese Präzision, diese kleinen Teile, dass ich gesagt habe, Mensch, vielleicht könnte man da irgendwie was mit anfangen, mit diesem Wissen.
Und wie das Ganze dann weiterging, wo Sie das Wissen sich hergeholt haben und was dann daraus entstanden ist, das hören wir in der Sendung Smürek trifft, heute mit Frank Kleber, und der sucht auch die Musik aus. Und davon hören wir jetzt schon mal einen Titel. Haben Sie einen?
Ja, Simply Red, Holding Back the Time.
Radio Potsdam, Smürek trifft.
Willkommen zurück in der Sendung Smürek trifft. Immer am letzten Sonntag auf Radio Potsdam treffe ich Menschen aus Potsdam und Umgebung. Diesmal Frank Kleber aus Bliesendorf. Er ist Uhrenfachmann, Uhrenvermarkter und auch Uhrenproduzent. Das bedeutet, die Uhr spielt eine sehr große Rolle in seinem Leben. Willkommen zurück auf Radio Potsdam.
Hallo.
Wann hatten Sie eigentlich Ihre erste eigene Uhr, so als Kind?
Ich glaube, die erste eigene Uhr, das muss so mit 10, 11 Jahren gewesen sein. Weiß ich noch, haben mir meine Eltern geschenkt, glaube, das war so eine Ruleruhr mit so Wackelaugen drin.
Wackelaugen, ich kann mich irgendwie erinnern.
Ja, ja, da gab es immer so Max und Moritz und Mickey Maus war dann drin, wo die Augen immer so gewackelt haben. Also eine coole Technik eigentlich. Früher belächelt und heute, ja, sage ich mal, schon eher gar nicht mal so einfach zu bauen wie die normale Dreizeigeruhr mit dem Sekundenzeiger drauf, der immer schön ordentlich um die eigene Achse läuft.
Und die Uhren haben, die Augen haben wann gewackelt?
Ja, die gehen immer hin und her.
Die gehen immer hin und her, ne? Mhm. Ach so, im Sekundentakt sozusagen.
Genau.
Ach krass, ja.
Nicht schlecht, da waren die Augenausschnitte und da, ja, war eine Scheibe drunter, ja, ja, und die ging immer hin und her.
Witzig. Wann haben Sie denn das erste Mal in so eine Uhr reingeschaut? Das ist ja fast immer eine wunderbare Eigenschaft der Kinder, alles aufzuschrauben, überall reinzugucken.
Na, das war dann doch relativ spät gewesen, und zwar muss das so eher so mit Anfang 30 gewesen sein. Da war es dann halt wirklich so gewesen, da haben mich Uhren halt schon interessiert und ich hatte auch die eine oder andere Uhr schon. Aber da war dann der Moment gekommen, wo ich gesagt habe, so, jetzt musst du mal so eine Uhr aufschrauben, beziehungsweise nicht die normale Uhr, die man so hat, sondern ich hatte mir dann halt eine alte Uhr gekauft und habe dann einfach mal versucht, da so ein bisschen rumzudoktern. Was natürlich auch nicht auf Anhieb wirklich gelungen ist. Also man kann auch aus kaputt ganz kaputt machen, kriegt man dann schon hin. Aber dann war eben halt auch der Enthusiasmus gewesen. Einmal muss es wenigstens wieder in den Originalzustand, also von ganz kaputt zu kaputt, wieder zurückkriegen. Und so ist die Sache eigentlich auch gestartet.
Und dann sind Sie, glaube ich, immer weiter reingegangen und haben immer mehr Uhren repariert, glaube ich, ne? Also dann sogar richtig repariert.
Ja, das war natürlich ein Prozess, der über Jahre ging. Also vom ersten Schraubenzieher oder ersten Zeigerzange und der ersten Mazette und Lupe ging es dann weiter. Dann kam das erste Maschinchen und viel Werkzeug. Also man braucht ja schon viel Werkzeug und auch viel Spezialwerkzeug, um schlussendlich an den Uhren auch bauen zu können. Weil man fässt ja diese Teile nicht mehr mit Händen oder mit Fingern an, sind sie ja viel zu klein, wird ja alles mit Pinzetten gehalten oder mit speziellen Haltern. Und da ist über die Jahre hin eine ganze Menge Werkzeug hierher gekommen. Und dann ging es halt auch schlussendlich los mit schwierigeren Sachen, mit Montagen, Demontagen, mit Teile-Nachfertigung. So hat sich das dann immer mehr gesteigert. Dann kamen so die ersten Anfragen, sag mal, kannst du denn nicht irgendwie einen Teil bauen? Und dann habe ich gesagt, ja, komm, ich versuch das mal. Dann kam die erste Drehmaschine. Man konnte dann also auch zentrisch und exzentrisch arbeiten. Und so ist das dann entstanden.
Aber grundsätzlich stelle ich mir das als ziemlich friemlige, das mal so ganz einfach zu sagen, Angelegenheit, also diese ganzen kleinen Teilchen und ist wahrscheinlich auch schwierig, sich da irgendwie reinzulenken. Und da habe ich auch eine spezielle Frage, die so ein bisschen eine Wortdoppelbedeutung hat. Die Unruhe, ja, ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil der Uhr oder jeder Uhr eigentlich. Aber
zumindest jeder mechanischen Uhr.
Zumindest, ja, mechanischen Uhr, genau. Unruhe, kann man sich Unruhe eigentlich leisten, wenn man in Uhren arbeitet? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Und Kaffee trinken, kann man Kaffee trinken?
Na, kann man schon. Also ich trinke im Regelfall meistens am Tag 2 koffeinfreie Coffees. Weil sonst, man braucht natürlich eine unheimlich ruhige Hand und man muss, viel Durchhaltevermögen über Stunden schon aufbringen, wenn man an Uhren baut. Weil, ich sag mal, auch wenn Sie jetzt ein Teil bearbeiten, jedes Teil ist verschieden Art. Und die Bearbeitung selber kann manchmal eine Minute dauern, aber auch eine Stunde. Und eine Stunde müssen halt dann auch schon mal bereit sein, da in Ruhe auch arbeiten zu können. Manchmal sogar noch länger.
Also viel Geduld auch.
Viel Geduld. Also.
Gab es trotzdem mal eine Uhr, die an die Wand geflogen ist? Ehrlich?
Nie.
Nee. Also nie.
Also da, es gab mit Sicherheit das ein oder andere Teil, was mir nach stundenlanger Fertigung dann im Nachgang auch noch kaputt gegangen ist, wo man natürlich schon dunkelrot werden könnte. Aber nee, also das macht auch keinen Sinn. Also sind Uhren im Endeffekt schlussendlich so wertvoll, dass man sie einfach nicht kaputt macht.
Ja, das kann ich total verstehen. Sie haben dann so die ein oder andere Uhr repariert, wieder geheilt. Wann ist der, man könnte sagen, etwas verrückte Wunsch entstanden, selbst eine Uhr herzustellen?
Ach, dieser Gedankengang, der war eigentlich relativ früh schon da. Also dadurch, dass ich eben halt seit Jahren oder damals dann jahrelang schon Uhren repariert habe und dann also auch die Teilefertigung dazu kam und recht aufwendige Reparaturen dazu kamen, habe ich mir mal gesagt, ach Mensch, man müsste mal so eine eigene Uhr bauen, das wäre natürlich was. Und dieser Gedankengang, der war eben halt über Jahre immer da gewesen und dann kam auch der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt versuch's doch einfach mal. Ja, und dann ging's los mit wilden Zeichnungen und mit wilden Überlegungen.
Das ist so das Erste, was man da macht, ne? So einen Entwurf zeichnen, erstmal, wie soll die aussehen?
Ja. Ja, also klar, also man muss zumindest mal das Zifferblatt zeichnen, das Gehäuse, das arbeitet sich natürlich dann irgendwie auch zeichnerisch drumrum und viel ergibt sich nachher aus dem Uhrwerk. Also die ganzen Vermaßungen, die Dicke der Uhr, welches Glas. Und da gibt es ja auch, ich sag mal, viele Vorlagen von etablierten Firmen, wo man hier und da natürlich auch die ein oder andere Anregung herholen kann.
Ne? Ist das so, dass das, was am meisten dann einen auch packt, das Design des Ziffernblatts? Weil da gucken irgendwie alle drauf und das dadurch definiert sich eine Uhr vielleicht auch als erstes, keine Ahnung. Ist das so?
Ja, natürlich. Also ich sag mal, der Zifferblatt ist im Endeffekt das Gesicht der Uhr. Ne? Sieht ein Zifferblatt doof aus, sieht auch die Uhr doof aus. Und ist ein Zifferblatt interessant und schön, dann ist im Endeffekt auch schlussendlich, wenn sie eine Uhr zum ersten Mal sehen, auch der Gedankengang, Mensch, sieht gut aus. Und dann kommt natürlich auch sofort der Gedanke, ach Mensch, vielleicht würde ich sie sogar haben wollen. Ist ja wie mit allem so, ne? Was irgendwie schön aussieht und brauchbar ist oder brauchbar erscheint, da ist man ja nicht abgeneigt, sofort zu sagen, ach, hätte ich vielleicht gern.
Also, Sie machen den Entwurf oder haben dann den Entwurf gemacht und machen es ja heute immer noch. Das heißt, Sie entwickeln die Uhren, kann man so sagen, Sie entwickeln sie auch selber.
Ja, bis zu einem bestimmten Grad auf jeden Fall. Also ich bediene mich ja auch eines Rohuhrwerks oder mittlerweile durch die verschiedenen Serien verschiedener Rohuhrwerke und baue die Module für die einzelnen Funktionen halt händisch dazu. Also es macht grundsätzlich natürlich nicht unbedingt Sinn, ein Zahnrad selber zu schneiden, wenn es Firmen auf der Welt gibt, die eigentlich nur Zahnräder schneiden oder ein ganz bestimmtes Bauteil für fast alle herstellenden Uhrenfirmen produzieren. Ich sag mal, das macht ja die Sache sonst auch so unerschwinglich, dass man sich ja gar nicht mehr leisten könnte. Also wenn man ja jede Draht selber machen würde, jede Welle selber drehen würde, jeden Trieb schneiden würde, da würde man schlussendlich Monate und Jahre zubringen und man bräuchte einen Maschinenpark. Das würde hier in diese 18 Quadratmeter nicht reinpassen.
Genau, da kommen wir auch gleich zu dem Ort, wo wir sind. Und das können Sie, liebe Hörer, nicht sehen. Darum können wir es ja mal versuchen zu beschreiben. Wir sitzen sozusagen in der Uhrenfabrik, ne? Also wir sind mittendrin. Hier sind einige Geräte, Sie haben von der Drehmaschine gesprochen, ne? Hinter mir. Ne?
Also ja, genau. Da. Mhm. Also das sind drei Drehmaschinen, richtig?
Mhm, genau.
Und Horizontalfräsen, eine Zifferblattdruckmaschine.
Unglaublich viele Pinzetten sehe ich von hier aus.
Pinzetten, Schraubendreher und
Lupen
und Pressstempel, Zeigermaschinchen, viele Messwerkzeuge. Da kann man zum Beispiel die Uhr auf Wasserdichtigkeit prüfen. Elektronische Geräte sind da, um den Gang einzustellen oder überhaupt erstmal zu erfahren, wie geht das gute Stück. Und ich sag mal, in jedem kleinen Kästchen, was Sie hier sehen, ist ein Werkzeug versteckt. Teils 100 Jahre alt und läuft erstaunlicherweise oder funktioniert erstaunlicherweise fast noch wie am ersten Tag.
Also wir sitzen mittendrin in der Fabrik. Und jetzt die nächste Frage, haben Sie 5 bis 10 Mitarbeiter oder 10 bis 20 oder gar über 50?
Ja, also fühlen tue ich mich manchmal wie, als wenn ich 20 wäre, aber grundsätzlich hätte ich gesagt, in den ganzen Jahren ist einfach nur einer geblieben, nämlich ich selber.
Das heißt, Sie machen das ganz allein?
Ganz allein, genau.
Krass.
Ja. Ja, ja.
Also haben Sie einen Betriebsrat?
Ja, den frage ich auch, meistens mit einem Glas Wein in der Hand.
Okay, alles klar. Also das ist nicht schlecht. Also Chef und Mitarbeiter in einem. Und was da rauskommt, ist natürlich beeindruckend. Und das ist dann eigentlich auch das Sensationelle. Wir sind umzingelt vom Sensationellen. Sie machen das allein, eine ganze Uhr allein. Entwicklung, Produktion, Vermarktung, alles allein. Ist es gut so oder wünschen Sie sich dann doch manchmal einen Mitarbeiter?
Naja, also auf der einen Seite ist es vielleicht ganz gut, wenn man alleine ist, weil da können sich immer nur selber die Schuld geben, wenn man daneben gegangen ist. Dann brauchen sie also keinen anderen in irgendeiner Form die Schuld in die Schiene.
Wobei das ja sehr bequem ist, ja. Anderen die Schuld immer. Das machen ja viele ganz gern. Ne?
Aber ich hatte auch schon mal überlegt, ob man vielleicht expandiert. Gab auch mal einen Investor, der überlegt hatte, vielleicht die Sache ein bisschen größer zu gestalten. Ist dann aber leider mit der Schweizer Uhrenkrise in die Brüche gegangen. Und deswegen sage ich auch, ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man alleine macht, weil schlussendlich mit den beiden Händen hat man natürlich die maximale Kapazität und die ist begrenzt auf eine Person. Und wie viele Uhrenteile oder Uhren hier nachher hergestellt werden, ist schlussendlich nur durch mich und durch meinen Enthusiasmus und meinen Fähigkeiten bestimmt. Da ist jetzt kein anderer dazwischen, der sagt, wir müssen jetzt aber noch dort und wir müssen vielleicht noch da und könnten so und so. Ne? Also viele Köche, Punkt, Punkt, Punkt.
Okay, Sie haben einen, den besten Uhrenbrei, weil Sie ihn alleine kochen. Wie lange dauert es, bis so eine Uhr verkaufsfertig ist?
Also von der ersten Idee bis zur fertigen Uhr, mittlerweile ist es ja so, dass man als Kunde ja kommen kann und sagen kann, Mensch, also ich habe da hier vielleicht das Auto mit der Farbe, mit der Innenausstattung und könnte mir vorstellen, so eine Uhr zu haben. Also von der ersten Idee bis zur fertigen Uhr, je nach Modell, sag mal, kann es dann schon auch bis zu 200, 250 Stunden dauern. Ja, obgleich natürlich denn auch immer wieder ein bisschen zurückgegriffen wird auf vorgefertigte Teile, also die Häuse, da fange ich ja nicht an zu schnitzen, sondern das ist im Regelfall dann schon hergestellt und die Gläser, Kronen, alles da. Und dann geht es halt eher los mit dem Uhrwerk, Zifferblattherstellung, Zifferblattdruck und so weiter und so fort.
Spannende Geschichte. Es dauert also, so ca. 250
Stunden. Ja, so 250 Stunden. Also mittlerweile die ersten Uhren, die gingen auch schneller, aber sie sind halt auch im Laufe der Jahre immer komplizierter geworden. Und gerade wenn sie komplizierter werden, dann ist es eben halt auch dem Zeitfaktor geschuldet, weil man eben halt mehr Teile einbauen muss. Und wenn man so sieht, die ersten Uhren, die hatten so im Schnitt so um die 180 Teile. Also vom Innenleben her, mittlerweile habe ich auch schon geschafft, Uhren zu bauen, die bei 270 Teile waren. Und es sind dann schlussendlich nachher um 80, 90 Teile, die A, Hand angefertigt werden müssen und B, dann halt auch montiert etc. werden müssen.
Wahnsinn. Also ca. 250 Stunden und es dauert jetzt nicht länger als 5 bis 8 Minuten, bis wir hier weiterreden. Denn jetzt kommt erstmal Musik, ausgesucht wieder von Frank Kleber.
Von mir. Jamiroquai, Cloud 9.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Zurück bei Smürek trifft auf Radio Potsdam. Ich bin im Gespräch mit einem Mann, der seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat und das sehr erfolgreich. Willkommen dem Uhrenproduzenten Frank Kleber. Was ist eigentlich Zeit für Sie? Wenn wir über Uhren reden, können wir auch mal über Zeit reden.
Naja, Zeit ist eine messbare Variante. Zeit ist sehr wertvoll für mich. Zeit ist der Moment, den ich halt brauche, um am Leben zu bleiben. Und Zeit ist quasi, ja, es hat ja viele Facetten.
Kann man so sagen. Haben Sie genug davon?
Also ich habe genauso viel Zeit wie Sie, nämlich genau 24 Stunden am Tag.
Nee, aber es ist ja immer eine Betrachtungsweise. Ja? Ich habe das Gefühl, ich habe nicht genug. Aber es liegt wahrscheinlich eigentlich an meiner Sichtweise wahrscheinlich.
Naja, also ich habe mir natürlich damals abgewöhnt, schlussendlich allem immer hinterher zu rennen und habe gesagt, du musst ja für die Sachen, die du machst, halt Zeit nehmen und genau so viel, wie du brauchst, damit es eben halt auch gut wird. Viele Leute nehmen sich heute nicht mehr die Zeit und machen alles dann halt nur 90% und reden aber so darüber, als wenn es 110% wären. Und das ist dann halt das Problem. Und da habe ich mittlerweile schon relativ früh für mich entschieden, also jeder Vorgang, alles braucht eine gewisse Zeit, die man halt auch investieren muss. Ist man nicht bereit, dazu investieren, sollte man es nicht machen.
Sonst wird man nur unzufrieden, weil man es ja dann irgendwie nicht hinkriegt oder unter Druck steht.
Ja, oder man macht es halt ein zweites Mal. Und wenn ich dann zweimal zusammenrechne, dann hätte ich mir beim ersten Mal vielleicht 5 Minuten länger Zeit genommen. Dann wäre es vielleicht eventuell auch besser geworden.
Würden Sie sagen, dass Zeit haben Luxus ist, also so immaterieller Luxus?
Also Zeit haben ist Luxus. Also ich sag mal, Zeit besteht ja nicht nur in, dass ich arbeite wie ein Weltmeister, sondern Zeit ist ja auch mit Freunden verbringen, mit der Frau ein Glas Wein trinken oder einfach nur in den Himmel schauen. Und das ist natürlich schon auch Luxus, natürlich.
Ich würde mal die allgemeine Definition von Luxus bemühen. Luxus kommt ja irgendwie aus dem Lateinischen, heißt Verschwendung, man könnte auch sagen Liederlichkeit oder üppige Fruchtbarkeit, bezeichnet Verhaltensweisen, Aufwendung oder Ausstattung, welche weit über den durchschnittlichen Lebensstandard einer Gesellschaft hinausgehen. Das passt dann, glaube ich, wieder ein bisschen mehr in den materiellen Luxus. Und da kommen wir dann nochmal zu Ihren Uhren. Sie sagen, Ihre Uhren sind Luxus. Warum?
Ja, Luxus, also ich sage ja nicht, dass meine Uhren Luxus sind. Sie sind halt sehr teuer. Luxus ist für einen, man muss ein bisschen anders sehen. Ich werde ja auf den Messen viel gefragt, so gerade, ja, Mensch, Ihre Uhr, die kostet ja 3, 4, 5, 10.000 Euro, ist ja teuer, ist ja eine Luxusuhr. Wo ich immer sage, was ist denn Luxus? Luxus ist für jemanden, der vielleicht viel Geld hat, ein Millionär, für den sind 5.000 Euro nichts, ist auch kein Luxus. Für einen anderen, der für diese 5.000 Euro, die er vielleicht unter Umständen bezahlt, 2 Jahre arbeiten gehen muss, unter Umständen, für den ist bestimmt ganz viel Luxus. Also Luxus ist ein relativ dehnbarer Begriff. Deswegen würde ich nie sagen, dass meine Uhren Luxus sind.
Könnte man es vielleicht so definieren, weil oder sagen wir mal so, der Wert ist, wird vielleicht auch so ein bisschen dadurch definiert, dass es von dieser Uhr nicht allzu viele gibt auf der Welt.
Ja, ja, klar. Also grundsätzlich, natürlich ist es eine Luxusuhr und man muss es halt auch dahingehend sehen, wenn man 250 Stunden an der Uhr sitzt und dass man nur mit 20 Euro rechnen würde, wären wir ja schon bei 5.000 Euro. Da ist dann noch nichts Materielles dazwischen. Sie haben noch keinen Schraubendreher und nichts bewegt, geschweige denn, Sie haben überhaupt einen. Insofern ist es natürlich auf jeden Fall Luxus. Und gerade auch dadurch, dass es eben halt von manchen Uhren manchmal nur eine einzige gibt, ist es mit Sicherheit auch eine ganz interessante Geschichte, gerade in dem Punkt auf Luxus betrachtet, ne?
Wie ist es eigentlich heutzutage? Heute hat man doch gefühlt überall ein Zeitmesser, Smartphones, Telefone, im Auto, am Armaturenbrett, ja sogar der Geschirrspüler hat eine Uhr. Überall steht die Zeit. Wozu braucht man noch eine Armbanduhr?
Das ist richtig. Also eine mechanische Armbanduhr brauchen Sie gar nicht. Ich baue Uhren, das weiß ich, das habe ich vom ersten Tage an gesagt, für Menschen, die mikromechanisch verliebt sind und die Zeit anders messen möchten und für die auch ganz andere Attribute einen Wert haben. Grundsätzlich brauchen wir uns mit dem Kopf einmal drehen, dann sehen wir die Zeit, das ist richtig. Und die werden wir mit Sicherheit auf jeder Quarzuhr immer genauer ablesen als wie bei einer mechanischen Uhr. Die mechanische Uhr bestätigen ja eigentlich viele Kunden, ist eigentlich der Schmuck des Mannes. Und das ist ja im Endeffekt, viele Leute schmücken sich ja mit schönen Sachen. Und die Uhr, gehen wir mal wieder beim Mann, zum Mann, da ist es halt auch einfach so, dass der Mann sagt, also wenn denn eine Uhr, eine schöne Uhr, dann muss eine mechanische Uhr sein. Es war zumindest in den letzten 100 Jahren so gewesen. Und ich glaube, es wird auch vielleicht in den nächsten 100 Jahren noch so sein.
Wer gehört denn so zur Bezugsgruppe Ihrer Uhren? Also wer leistet sich das?
Ach, leisten tun sich grundsätzlich meine Uhren Leute, die nicht den etablierten Marken hinterherlaufen. Da gibt es den ganz normalen angestellten Mitarbeiter, aber eben halt auch, ich sage einfach mal, viele Unternehmer, die selbstständig sind und selber halt teilweise auch in kleinen Handwerksbetrieben andere Sachen herstellen, die leisten sich so eine Stücke, weil sie einfach sagen, Handarbeit, das ist eben halt noch eine interessante Geschichte, hat man ja grundsätzlich ganz selten und deswegen sind die Leute eigentlich das Handwerk lieben an sich und eben halt auch diese mikromechanische Begeisterung halt haben. Ne?
Wo sind Ihre Uhren überall? Sie sind ja auch auf vielen Messen, auch weltweit wahrscheinlich unterwegs. Ja?
Oder? Nee, weltweit jetzt noch nicht unbedingt. Bis jetzt waren wir halt immer in Deutschland, aber eben halt komplett verteilt. Also von Hamburg bis München sind eigentlich alle größeren Städte in irgendeiner Form dabei.
Kann man sich so eine Uhr komplett auch nach seinen Wünschen bauen lassen? Und wie viel Spielraum hätte ich da bei meinen Wünschen?
Also grundsätzlich, na klar, also da gibt es natürlich insofern schon eine Einschränkung, dass man eben halt sagen muss, also das Gehäuse ist jetzt nun mal da, die Armbandfarbe jetzt oder Armbandmaterial, das wäre schon wieder völlig kundenspezifisch machbar und man kann grundsätzlich schon viel selbst gestalten, also von der Zifferblattfarbe, vom Druck her, Zeiger, die Uhrwerksgestaltung selber. Gut, man kann jetzt nicht unbedingt für eine Uhr jetzt einen kompletten Umbau bewerkstelligen, aber man kann Vergoldung, Chatons kann man entscheiden, man kann Gravuren privat, also persönliche Gravuren mit reinbringen. Also da ist für den Kunden schon eine Menge Spielraum gegeben.
Wenn Sie so auf Messen sind und die Uhren zeigen, haben Sie schon erlebt, dass dann spontan einer gesagt hat, den nehme ich jetzt gleich mit oder die will ich haben, genau die will ich haben, die packen Sie mal ein und ich nehme sie mit?
Ja, auch schon öfter. Also ich sag mal, die letzten Messen, die wir die letzten Jahre besucht haben, da gab es immer interessante Einzelstücke, wo ich gesagt habe, Mensch, jetzt für die Messe bauen wir noch was Besonderes. Und da sind dann halt auch Uhren gewesen, die dann relativ schnell auch weg waren. Also da gab es schon Messen, dass die Leute nach Hause gefahren sind oder an Geldautomaten und haben dann so lange die Automaten bezogen, bis es gereicht hat. Und das hat schon, ja, also gibt's auch.
Haben Sie eine schöne Geschichte dazu, eine konkrete?
Ach, eine schöne Geschichte weiß ich jetzt gar nicht so. Wir hatten vor Zeiten mal jemanden auf einer Messe gehabt, der hieß auch Kleber. Und ein älterer Herr, der war, ich glaube, der muss mittlerweile schon 80 sein. Und der hat uns jahrelang auf einer Messe besucht und hat immer wieder geguckt und gemacht und getan und hat uns eigentlich wirklich von Messe zu Messe begleitet. Und der wollte eigentlich auch, ich glaube, im letzten Jahr, denn wäre er wohl so weit gewesen, eine Uhr zu bestellen. Aber wie gesagt, dann kam ja die andere Problematik so ein bisschen, dass keine Messen mehr stattgefunden haben. Sonst hätte er vielleicht eine bestellt.
Und dann hat sich der Kontakt verloren. Dann kommen wir gleich nochmal zur nächsten Frage. Das, was sich da so verändert hat, ist ja die Krise, in der wir ja immer noch so ein bisschen drinstecken. Wie war das für Sie? War mehr los oder weniger?
Naja, die Krise, also da muss ich eindeutig sagen, die hat uns schon sehr, sehr hart oder mich schon sehr hart getroffen. Also dadurch, dass eben halt in 2020 ab, ich glaube, März oder April alles gecancelt wurde, was bezüglich Messen und Präsentationen angeplant war, hat sich ja das ganze Jahr durchgezogen. Dieses Jahr ist ja ein ähnliches Bild, dass also die Messen, die jetzt im April hätten stattfinden sollen, gecancelt wurden. Juli ist man jetzt am Verschieben, eventuell auf September. Einige Messen sind gar nicht geplant. Also grundsätzlich eigentlich das gleiche katastrophale Messegeschehen wie im letzten Jahr. Und ja, doch kann man schon sagen, also hat uns oder hat mich schon nennenswert getroffen.
Aber für Weihnachten nehmen Sie noch Bestellungen entgegen.
Die eine oder andere ist machbar.
Okay, wir hören mal wieder Musik von Ihnen ausgesucht. Was hören wir denn jetzt?
Phil Collins, Throwing It All heißt das, glaube ich.
Kriegen wir hin.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Willkommen zurück bei Smürek trifft. Es geht um Uhren, um die Schönheit der Armbanduhren, es geht um Zeit. Ich habe einen Mann bei mir, der Uhren baut. Aus Leidenschaft, erfolgreich und gut. Willkommen zurück auf Radio Potsdam, Frank Kleber. Jetzt sind wir ja im Radio und man kann die Uhren so schlecht sehen, über die wir die ganze Zeit reden. Irgendwie hätte ich mal Lust, so mal ein Bild im Kopf aufzubauen für die Hörerinnen. Wollen wir uns mal eine nehmen, so eine Uhr, und wollen wir sie mal versuchen zu beschreiben?
Ja, kann man natürlich mal machen. Also es ist natürlich immer recht schwierig, Uhren zu beschreiben, die man so gebaut hat.
Muss man sehen eigentlich, ne?
Muss man eigentlich sehen. Also man kann sie auch sehen auf kleber-uhrenatelier.com im Internet. Da ist ja eine ganze Menge schon sehbar. Aber ich würde vielleicht mal eine Uhr beschreiben, die es mit hoher Wahrscheinlichkeit erst ab nächsten Monat gibt. Das ist eine ganz neue Serie, und zwar ein mechanischer Wecker, also eine kleine mechanische Uhr, wo im Uhrwerk ein kleiner Hammer ist, der auf eine Tonfeder schlägt, wie also grundsätzlich der uralte Wecker, der die Glocken bedient hat. Ist ein 42 mm Modell, also vom Durchmesser, hat zwei Kronen, hat einmal eine Krone, da stellt man schlussendlich die Uhrzeit ein, und bei der anderen Krone die Uhrzeit, wann man geweckt werden will, und ist eine runde Uhr, mit dunkelblauem Zifferblatt, hat vier Zahlenindexe drauf, die 3, 6, 9, 12 als geöffnete Zahlen, denn die anderen Stundenindexe muss man sich als Pfeil vorstellen, der immer ins Zentrum wandert. In der Mitte ein kleiner Ausschnitt, sag mal wie so ein kleiner Grinsemund, da laufen dann halt die Zahlen, die nachher dafür zuständig sind, um die Weckzeit einzustellen. Das ist eine Drei-Zeiger-Uhr, Stunde, Minute, Sekunde. Die Zeiger sind weiß, nachts blau leuchtend und der Druck auf diesem dunkelblauen Zifferblatt ist auch weiß. Also eine ganz interessante Uhr, hat es so meines Erachtens noch gar nicht gegeben, auch in den vielen Jahrzehnten der Uhrmacherkunst hat man es vielleicht so noch nicht unbedingt gestaltet. Mhm. Also eine ganz interessante Uhr.
Spannend, wie wird die heißen?
Beltem.
Beltem. Wie kommen Sie auf den Namen? Wie suchen Sie den Namen für so eine Uhr? Ist es so ein bisschen so, wie wenn man einen Nachwuchs bekommt und einen Namen für den Sohn oder die Tochter sucht?
Naja, bei den Uhren ist es halt auch immer so, das wie bei den Autos. Also die müssen ja alle irgendwie klingen und sie müssen halt zu den Uhren passen. Also damals, das ist ja schon 2011, diese Vigor gebracht habe, Vigor-Serie. Vigor ist übersetzt bildliche Kraft, deswegen also auch dieser siebte Zeiger auf dieser Uhr damals, der den Federhauszustand angezeigt hat, aufgezogen, abgelaufen. Also die Kraft des Uhrwerks. Bei Beltem war das so gewesen, Bell kennt man ja von Glocke oder Klingeln und ja, Bell klingt natürlich nicht ganz so und dann habe ich viel überlegt und irgendwann stand der Name so fest.
Sie haben ja so Clubmatic und Clubtime haben sie auch.
Ja. Ne?
Die Uhren sind ja so Handaufzugsuhren auch, also nicht vollautomatisch. In der Definition steht, sie werden durch das Drehen der Aufzugskrone mit Energie versorgt. Übersetzt, ich muss noch drehen?
Ja.
Ja. Und wenn ich es vergesse, dann
steht sie. Richtig. Also schlussendlich, so die Handaufzugsuhr zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass man ein Federhaus hat mit einer Feder drin, die man durchs Aufziehen an der Krone drehen so lange spannt, bis die voll aufgezogen ist und sie die Krone nicht mehr weiter drehen können. Ne? Und dann geht ja der ganze Prozess im Uhrwerk rückwärts, wenn man so will, für diese Feder zumindest, bis
sie
voll entspannt ist. Bei den Serien, also Clubtime-Serien, sind es so bummelig 46 bis 50 Stunden. Die Clubmatic-Serie, die Damen-Serie, da waren es dann 40 Stunden gewesen oder sagen wir mal 42 Stunden. Jetzt bei der Beltem-Serie werden es auch so um die 42 Stunden sein. Ist natürlich immer ein bisschen dem Federhaus geschuldet, wie groß das Federhaus ist und wie viel Feder an sich überhaupt reinpasst. Großes Uhrwerk, große Feder, also viel Platz für eine große Feder, kann man eine größere einbauen. Ne? Das sind ja alles Eintageswerke und Eintageswerke heißen ja deswegen so, weil sie mindestens einen Tag laufen sollen. Hier bei mir mit einer relativ großen Sicherheit, dass sie auf jeden Fall über einen Tag kommen. Also bei 50 Stunden sind wir ja schon bei 2 Tage und vielleicht sogar noch länger. Ne?
Gibt es dann wahrscheinlich auf den Smartphones wiederum Apps, die mich daran erinnern, dass ich meine Uhr aufziehe?
Also ich frage mich nur,
gibt's bestimmt
auch. Könnte ja sein, dass ich es vergesse und dann stehe ich da. Dann habe ich aber gut, dann hätte ich ja wieder andere Möglichkeiten.
Richtig.
Es gibt wahrscheinlich viele Uhrenliebhaber, die schätzen genau das, ne? Dieses Handaufzugsthema. Warum? Naja, klar, da sehe ich mich ja selber. Also wenn ich morgens meine Uhr aufziehe und hinten ins Uhrwerk gucke, das kann man ja bei meinen Uhren, sind ja überall Glasböden drin und sie sehen halt schlussendlich die kleinen Rädchen, wie sie sich halt drehen, zaubert mir morgens immer so ein kleines Lächeln aufs Gesicht.
Ach cool, schön, das ist ja wunderbar. Ja. Eine Uhr kostet im Schnitt, wir hatten es vorhin schon mal angeschnitten, also da ist eine große Spanne, ne?
Ja, die Uhren kosten, ich sag mal, zwischen 1.000 und 30.000 Euro, kann man sagen. Also 30 ganz nicht. Ich habe jetzt vor Zeiten mal eine gebaut, die kostet 27.000 Euro. Da muss man dann allerdings auch schon fairerweise sagen, das ist auch schlussendlich dem Material geschuldet. Da sind viel Brillanten verarbeitet und da kommt man eben halt grundsätzlich auch auf andere Preise.
Hm. Haben Sie mal eine für sich selber gebaut oder eine zum Verschenken, zum Beispiel für Ihre Frau?
Also ich habe aus jeder Serie eine, nämlich die Nummer 1. Das sind alles Inhouse-Uhren. Mhm. Meine Frau hat für die Damen-Serie auch eine Uhr.
Okay.
Ja, klar. Mhm. Also ich trage grundsätzlich, wenn sie mich draußen auf der Straße erwischen, immer eine Uhr, die ich mir selber gemacht habe.
Ah, toll, wer kann das schon sagen? Ja? Wer hat sich schon seine eigene Uhr gemacht? Das ist ja auch so ein bisschen eigene Anerkennung. Und wenn man was baut, dann freut man sich auch über Anerkennung. Ob es die Modelleisenbahnanlage ist, die man dann Freunden zeigt, oder das Gartenhäuschen. Wie ist es bei Ihnen? Über welches Feedback freuen Sie sich?
Ach, ich bekomme schon viel Feedback über die Uhren. Und das ist also durchweg immer sehr, sehr positiv. Und das freut mich natürlich schon sehr. Also ich habe hier schon Leute sitzen sehen, die ihre Uhren gekriegt haben. Die haben, wenn es dann manchmal waren sogar Frauen gewesen, die haben angefangen vor Freude zu weinen. Was mich natürlich dann auch so ein bisschen herzensergreift. Das spricht natürlich grundsätzlich für Begeisterung. Ne? Aber es sind also sehr viele, die auch im Nachgang nochmal anrufen und sagen, Mensch, also ich habe sie mir jetzt nochmal eine Woche angeschaut und trage sie jeden Tag und tolle Uhr. Doch, habe ich viele.
Schön, ne? Sie haben ja auch mitgemacht bei der Goldenen Unruhe. Das ist so eine Art Oscar im Uhrenbusiness. Erzählen Sie mal.
Ja, die Goldene Unruhe ist natürlich schon so ein bisschen der Uhren-Oscar, wenn man so will. Habe ich vor Jahren mit der Vigor damals gestartet und auf Anhieb dann den fünften Platz gemacht. Das war natürlich aus meiner Sicht mit Sicherheit eine große Leistung, wenn man, ich glaube, es waren 86 oder 94 Firmen, die also weltweit da mitgebracht haben und darunter eben halt auch die etabliertesten der etabliertesten. Und wenn man denn so weiß, man hat denn eben halt Tag Heuer und Omega und wie sie alle heißen mögen, hinter sich in den Platzierungen, macht er natürlich schon so stolz. Natürlich wäre ich noch stolzer gewesen, wenn ich aufs Treppchen gekommen wäre, auch ein dritter Platz oder zweiter, sogar ein erster Platz wäre beeindruckend gewesen. Aber ich fand den fünften auch schon gar nicht so schlecht.
Ja, absolut. Und das aus Bliesendorf, aus dem Keller heraus, ja, muss man ja auch mal sagen. Ganz alleine entwickelt, ganz alleine produziert, ganz alleine vermarktet und dann vor weltbekannten Uhrenmarken im Wettbewerb. Sind Sie auch weiterhin am Start? Kann man Sie da auch weiterhin mit Ihnen rechnen?
Ja, also dieser Ausscheid, wenn man ihn ja so nennen will, der findet ja einmal im Jahr statt und bewerben tue ich mich eigentlich jedes Jahr. Jetzt hat es leider die letzten Jahre nicht mehr ganz so geklappt zu den vorderen Plätzen. Allerdings weiß ich auch immer nicht, es werden immer nur die ersten 10 Plätze bekannt gegeben. Und was dahinter ist in den Platzierungen, wird gar nicht mehr bekannt gegeben. Was ich aber weiß, ich bin unter den ersten 10 leider nicht gewesen. Kann sein, dass ich der 11. gewesen bin. Aber kriegt man denn auch nicht raus.
Auch die Uhren, die mein heutiger Gast baut, haben die Zeit gemessen, genau die letzte Stunde, und die ist jetzt leider schon fast um. Das war Smyrek Trift, diesmal aus dem Keller eines Einfamilienhauses in Bliesendorf, aus dem Uhrenatelier Kleber Uhren. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Frank sehr Kleber, gerne. Für die tolle Stunde und vor allem, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben. War sehr spannend, bin tief beeindruckend und schaue sehr gern und noch viel lieber jetzt auf meine Uhr, weil ich weiß, wie viel Detailarbeit darin steckt. In meiner vielleicht jetzt nicht, weil sie maschinell produziert worden ist, aber ich kann mir vorstellen, was für Arbeit da drin steckt. Ich danke Ihnen nochmal herzlich. Ihnen, liebe Hörer, wünsche ich einen schönen Sonntag und danke Ihnen natürlich auch und sage Tschüss bis zum Juni. Und wir haben noch einen Musiktitel.
Gruppe Karat, Der blaue Planet.
Radio Potsdam. Smyrek trifft.